herzlich willkommen zu einer weiteren Doppelfolge der Podcast-Reihe Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute nachhaltiger Pflanzenschutz mit RNA-Sprays. Reduktion durch Innovation. Weltweit gehen große Teile der Ernte an Schädlinge verloren. Das kann 20-30% der landwirtschaftlichen Produktion ausmachen. Manchmal sogar 100. Weniger chemischer Pflanzenschutz. Das wiederum ist eines der wichtigsten Ziele für eine nachhaltigere Landwirtschaft. In Zahlen bis 2030 eine Reduktion von 50%. So sieht es der European Green Deal vor. Bei der Lösung dieser ambitionierten Aufgabe können innovative Züchtungstechniken wie Genome Editing eine ebenso bedeutende Rolle spielen wie der Ersatz chemischer Pflanzenschutzmittel durch den Einsatz einer Methode namens RNA-Interferenz, kurz RNAi. In der Landwirtschaft kann dieser natürliche Mechanismus genutzt werden, um wichtige biologische Prozesse von Pflanzenschädlingen zu beeinflussen und sie dadurch auszuschalten. Genau dahin machen wir heute einmal einen thematischen Ausflug und beziehen uns auf die bedeutende Schnittmenge zu den neuen genomischen Techniken, der Nachhaltigkeit. Wie diese RNA-Methode genau funktioniert, wo deren Vorteile gegenüber anderen Methoden des Pflanzenschutzes liegen und noch einiges mehr, möchte ich heute von Professor Dr. Gabriele Kritschall wissen, die an der RLP AgroScience in Neustadt gemeinsam mit ihrem Team an der Entwicklung von RNA-Sprays arbeitet. Spätestens seit ihrem Einsatz in Covid-19-Impfungen ist RNA zumindest fast allen ein Begriff. Die Covid-Impfung ist aber nur ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von RNA-Methoden. Auch für den Pflanzenschutz werden RNAs verwendet. Von was sprechen wir, wenn wir von RNA-Impfstoffen sprechen? Und um was geht es bei der Anwendung der RNA-Methode im Pflanzenschutz?
In der Tat arbeiten beide Ansätze mit RNA-Molekülen. Beim Corona-Impfstoff handelt es sich aber um sogenannte Boten-RNA, die in den Muskel gespritzt zur Bildung von körperfremden Eiweißen führt, wogegen dann das körpereigene Immunsystem Antikörper bildet und der geimpfte Mensch dann in der Lage ist, sich besser gegen den entsprechenden Schaderreger zu wehren. Bei dem RNA-Pflanzenschutz geht es um andere RNA-Moleküle. Es geht um sogenannte doppelsträngige RNA, die ein Organismus in der Regel benutzt, um sich gegen fremde Nukleinsäuren, zum Beispiel gegen ein eindringendes Virus, zu wehren. Und diese doppelsträngige RNA führt dazu, wenn sie einem Organismus gegeben wird, dass diese doppelsträngige RNA in körpereigene Enzyme eingelagert wird, sogenannte Argonaut-Enzyme, die dann durch das Zytoplasma die Zelle des entsprechenden Organismuses schwimmen und Boten-RNA mit homologen Sequenzen suchen. Und diese wird dann von dem Enzymkomplex, der mit der kleinen RNA geladen ist, zerschnitten. Das heißt, diese Boten-RNA steht dann nicht mehr zur Bildung eines Eiweißes zur Verfügung. Wie mache ich mir das jetzt nützlich, um einen Schaderreger umzubringen? Ich suche mir ein lebenswichtiges Gen des Schaderregers aus. Ich designe eine RNA mit einer Sequenzhomologie zu diesem lebenswichtigen Gen, mache daraus ein Spray, sprühe das zum Beispiel auf das Blatt einer Pflanze auf. Wenn der Schaderreger dann kommt, sagen wir es ein Kartoffelkäfer, dann nimmt er zusammen mit dem Blatt, an dem er frisst, auch diese doppelsträngige RNA auf, die dann in seinem Organismus in sein Argo-Enzym eingebaut wird. Und dieses Argo-Enzym sucht dann die Boten-RNA, die zu dem lebenswichtigen Gen des Kartoffelkäfers homologe Sequenzen hat, zerschneidet diese RNA. Das hat zur Folge, dass dieses lebenswichtige Eiweiß in unserem Beispiel Kartoffelkäfer nicht mehr gebildet wird. Der Kartoffelkäfer stirbt. Also er begeht mit Hilfe der RNA so eine Art Selbstmord, und das ist eine extrem hochspezifischen Weise, weil wir brauchen eine hundertprozentige Sequenzhomologie dieser kleinen RNA zu einer Sequenz aus der Boten-RNA. Und diese kleinen RNA sind so etwa 21, 22 Bausteine groß.
Sie arbeiten an Ihrem Institut an der Entwicklung von RNA-Sprays, also Produkte zur externen Anwendung. Können Sie Ihre Arbeit und die damit verbundene Zielsetzung kurz beschreiben?
Ja, in der AgroScience an meinem Institut arbeiten wir ja auch intensiv an Pflanzenkrankheiten, Krankheiten, die durch Pilzinfektionen verursacht werden, zum Beispiel im Weinbau, Botrytis oder Mehltau, das kennen, glaube ich, die meisten Hörer, oder auch Insekten, die nicht nur Saugschäden an Pflanzen machen, sondern wenn sie an der Pflanze saugen, auch Schaderreger übertragen können. Und gegen diese Pilze und Insekten versuchen wir RNA-Sprays zu entwickeln, wobei hier die eine Herausforderung ist, natürlich das passende Gen im Schaderreger zu treffen. Auf der anderen Seite aber auch die Frage ist, wie bringen wir das RNA-Spray auf oder in die Pflanze, damit der Schaderreger die RNA dann auch effektiv aufnimmt. Weil nicht jeder Schaderreger frisst ja wie ein Kartoffelkäfer das Blatt. Es gibt ja auch Insekten, die zum Beispiel an der Pflanze saugen. Da hilft es nicht viel, wenn die RNA auf der Blattoberfläche drauf liegt, das Insekt aber durch die Oberfläche piekst und dann am Leitgewebe der Pflanze saugt. Das heißt, hier müssen wir uns intelligente Methoden überlegen, wie wir die RNA zum Beispiel in das Zytoplasma oder in das Leitgewebe der Pflanze einbringen wollen, um die Pflanze zu schützen. Dazu haben wir zum Beispiel Injektionsmethoden entwickelt. Man kann tatsächlich holzige Pflanzen wie Äpfelbäumchen oder Wein- oder Rebenpflanzen tatsächlich injizieren, ins Leitgewebe injizieren diese RNA. Das funktioniert gut. Die verteilt sich dann schnell in der ganzen Pflanze. Und wir wollen auch noch zusätzlich versuchen, ob man mit Angießen im Wurzelbereich diese kleinen RNAs nicht nur auf die Pflanze aufbringen kann, sondern auch in die Pflanze. Bei Pilzen sieht das Ganze ein wenig einfacher aus. Man weiß auch aus anderen Veröffentlichungen, dass viele Pilze tatsächlich von der Blattoberfläche auch RNAs aufnehmen können, relativ effektiv. Also hier geht es dann eher darum, eine sehr effektive RNA zu designen. Ja, und das sind so die Projekte, die wir mit großem Interesse hier bei uns am Institut betreiben.
Sprechen wir bei diesen RNA-Methoden von Gentechnik?
Nein. Also diese Frage kann man eindeutig mit Nein beantworten, weil wenn wir von Gentechnik sprechen, setzen wir ja voraus, dass sich eine Veränderung am Erbgut des betreffenden Organismus ereignet. Und RNA wird niemals in das Erbgut eines Organismus, sei es eine Pflanze, sei es ein Tier oder ein Mensch, integriert. Ja, das heißt, solange wir mit RNA arbeiten, bleibt das Erbgut des betreffenden Organismus unverändert. Und deswegen haben diese RNA-Technologien, ob es sich um Impfungen handelt oder um RNA-Pflanzenschutz, absolut nichts mit Gentechnik zu tun.
Was sind die vorrangigen Gründe für das große Interesse, das diese Methode derzeit erfährt?
Ich denke, dafür gibt es zwei Gründe. Auf der einen Seite erfahren Produzenten, dass sehr viele konventionelle Pflanzenschutzmittel, ob es jetzt Fungizide sind gegen Pilzerkrankungen oder Insektizide gegen schädliche Insekten, peu à peu ihre Wirksamkeit verlieren, weil diese Schaderreger eben aufgrund natürlich auftretender Mutationen resistent werden gegen diese konventionellen Pflanzenschutzmittel. Die erste Reaktion der Produzenten ist dann in der Regel, okay, dann appliziere ich eben mehr. Das führt aber auch nicht zum Ziel. Das verschärft dann nur noch die Entwicklung von Resistenzen und ist letztendlich auch nicht im Interesse der Landwirte. Das ist teuer. Das heißt, Die Landwirte stehen vor dem Problem, sie haben Schadbeeregerbefall in ihren Kulturen, den sie nicht mehr richtig bekämpfen können. Das heißt, wirtschaftlicher Schaden. Und wenn sich dann neue Technologien am Horizont zeigen, die konventionellen Pflanzenschutz ersetzen könnten, dann stößt das natürlich auf Interesse. Zum anderen gibt es ja auch auf Ebene der EU, der Kommission Bestrebungen, Pflanzenschutzmittel oder den Einsatz von konventionellen Pflanzenschutzmitteln sehr stark zurückzufahren. Das heißt, zusätzlich zu der Resistenzentwicklung wird es auch immer weniger konventionelle Pflanzenschutzmittel auf dem Markt geben, weil auch nach dem Willen der Kommission und wohl auch der Verbraucher immer weniger dieser konventionellen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen sollen. Es gibt auch ein ganz interessantes, man könnte sagen, ungewolltes, großes Freilandexperiment, das einem zeigt, was passiert, wenn man von heute auf morgen den Pflanzenschutz runterfährt. Die Regierung in Sri Lanka hatte 2021 beschlossen, keine chemischen Pflanzenschutzmittel und auch keine Düngemittel mehr einzuführen, einfach weil das Geld knapp wurde und man hoffte, dass man trotzdem noch effektiv Landwirtschaft betreiben kann. Es hat sich gezeigt, dass das nicht funktioniert. Ohne diesen Einsatz von konventionellen Pflanzenschutzmitteln ist die Produktion im Schnitt um über 50% im Folgejahr in Sri Lanka eingebrochen und in manchen Kulturen um fast 100%. Und auch das würde bei uns wahrscheinlich in Europa passieren. Auch da gibt es schon Veröffentlichungen, dass das Produktionsniveau, wenn wir den Pflanzenschutzmitteleinsatz um 50% ohne einen Ersatz zurückfahren würden, um 25 bis 30% einbrechen würde. Im Bereich von Getreide würde die EU dann zum Beispiel vom Exporteur zum Importeur. Ja, und was passiert dann? Wir exportieren dann die Schäden an Biodiversität ins Ausland. Wir haben dann vielleicht bei uns einen geringeren Einsatz von chemischem Pflanzenschutz, eine weniger belastete Umwelt, aber wir importieren dann Nahrungsmittel. Und wie sieht es in den Regionen aus, in denen diese Importware dann produziert wird? Wird da nachhaltig produziert? Wer kontrolliert das? Und deswegen haben natürlich die Landwirte ein großes Interesse, das Produktionsniveau in Europa zu halten. Und wenn das mit konventionellen Pflanzenschutzmitteln nicht mehr geht, und das ist offensichtlich, ist man natürlich sehr an alternativen, wirksamen Technologien interessiert. Und das kann eben der RNA-Pflanzenschutz sein.
Birgt diese Methode denn nicht auch ein großes Potenzial für den ökologischen Landbau?
Ja, zweifelsohne ist das so. Denn auch der ökologische Landbau ist ja immer wieder der Bedrohung durch Schädlinge ausgesetzt. Ein Schaderreger macht ja nicht vor einem biologisch-ökologisch bewirtschafteten Acker Halt. Und auch heute hat der ökologische Landbau schon erhebliche Probleme in der Bekämpfung von solchen Schaderregern, weil er eben konventionelle, sprich chemisch synthetisierte Pflanzenschutzmittel nicht einsetzen kann. Ein ganz interessantes Beispiel ist hier zum Beispiel die biologische Produktion von Wein, also der Schutz von Reben vor allem pilzlichen Schaderregern. Hier wird im ökologischen Landbau mit Kupferpräparaten gearbeitet. Die dürfen eingesetzt werden, weil Kupfer ja ein natürliches Element ist. Kupfer ist aber sehr, sehr schädlich für Bodenorganismen vom Regenwurm bis hin zu Mikroben. Und deswegen wird auch auf EU-Ebene wirklich mit einem Verbot von solchen Kupferpräparaten gerechnet. Und dann steht der Ökolandbau zum Beispiel auch nackt da, wenn er Pilze im Weinbau bekämpfen will. Da wäre eine solche RNA-Technologie sicher auch eine interessante Alternative. Und man kann ja auch argumentieren, genauso wie Kupfer ist auch RNA ja ein natürlicher Stoff. Also durchaus unter dieser Definition auch für den ökologischen Landbau geeignet.
Eine sich beim Thema Pflanzenschutz schnell einstellende Frage ist jene nach möglichen Resistenzen. Wie ist die hier zu beantworten?
Ja, das ist eine sehr relevante Frage. Und natürlich entwickeln sich, egal mit welchen Mitteln man versucht, Schaderreger zu bekämpfen, immer wieder Resistenzen. Das Erbgut von Schaderregern, seien es nun Pilze, Viren oder auch Insekten, verändert sich ja ständig durch natürliche Mutationen. Und da sind dann auch zufälligerweise immer einige Organismen dabei, die eine Resistenz gegen das jeweilige Pflanzenschutzmittel haben. Und die reichern sich dann natürlich in der Schaderregerpopulation an. Und dann steht man vor dem Problem, jetzt muss man ein neues chemisches Pflanzenschutzmittel entwickeln, das diese Resistenz bricht und wieder wirksam ist, auch gegen die Schaderreger, die gegen den Vorläufer eine Resistenz entwickelt haben. Und das ist bei chemischen Pflanzenschutzmitteln sehr aufwendig und auch bisweilen nicht erreichbar. Der RNA-Pflanzenschutz kann mit solchen Resistenzen viel leichter umgehen. Was würde es denn bedeuten, wenn gegen ein RNA-Pflanzenschutzmittel eine Resistenz entstanden ist? Das würde bedeuten, dass sich in der Zielsequenz des lebenswichtigen Gens des Schaderregers eine oder einige Mutationen ereignet haben, sodass die RNA, die ich einsetze, nicht mehr richtig passt auf diese Sequenz und daher nicht mehr wirksam ist. Was mache ich dann? Ich nehme mir diesen resistenten Schaderreger und sequenziere das Gen, gegen das meine RNA gerichtet ist, und finde raus, wie diese Mutationen aussehen. Und dann kann ich sehr einfach diese veränderte Sequenz auch in meiner RNA abbilden, die ich dann auf die resistenten Schaderreger sprühen kann. Ich habe wieder eine RNA, die zu 100% auf die mutierte Sequenz passt und habe damit die Resistenz gebrochen. Und diese veränderte kleine RNA, die kann ich ganz, ganz schnell produzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Was man vielleicht auch noch erwähnen soll, die Produktion von RNA ist inzwischen sehr, sehr preiswert geworden. Vor 10 Jahren hat ein Gramm noch $10.000 gekostet. Inzwischen kostet ein Gramm unter einem Dollar und ich brauche ein paar Gramm, um einen ganzen Hektar abzudecken.
Da wäre dann noch die Frage nach einer möglichen Schädigung von Nützlingen.
Ja, das ist in der Tat eine sehr relevante Frage. Und wenn Pflanzenschutzmittel zugelassen werden, chemische Pflanzenschutzmittel bisher, muss immer getestet werden, welche Wirkung sie auf Nutzinsekten haben, ob das jetzt eine Schwebfliege oder ein Marienkäfer oder eine Biene ist. Und natürlich möchte man Pflanzenschutzmittel haben, die gezielt den Schaderreger abtöten, aber die Nützlinge schonen. Das gelingt im Großen und Ganzen mit chemischen Pflanzenschutzmitteln relativ gut, aber nicht zu 100%. Zu einem gewissen Prozentsatz werden in der Regel, gerade wenn man sich Insektizide anschaut, auch Nutzinsekten getroffen. Bei RNA-Pflanzenschutzmitteln hat man eine viel höhere Passgenauigkeit als bei chemischen Pflanzenschutzmitteln. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, wir brauchen eine Passgenauigkeit der Sequenzhomologie in der RNA, die ich für den Pflanzenschutz nutze, und dem Zielgen des Schaderregers eine hundertprozentige Passgenauigkeit. Das heißt, ich schaue mir an, welches Gen will ich beim Schaderreger treffen, guck dann, gibt es dasselbe Gen mit derselben Funktion auch beim Nützling und wie sieht da die Sequenz aus? Und in der Regel, ein Gen besteht aus Hunderten von Bausteinen, von Basen. Werde ich eine Sequenz von 21, 22 Bausteinen finden, die sich nur beim Schaderreger findet, aber nicht beim Nützling? Also es wird in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sein, passgenaue RNA-Pflanzenschutzmittel zu designen, die die Nützlinge nicht treffen oder sehr viel weniger treffen als chemische Pflanzenschutzmittel.
Kurzes Resümee.
Der RNA-Pflanzenschutz hat durch die no hohe notwendige Passgenauigkeit der RNA, die ich zur Bekämpfung einsetze, eine hohe Nützlingsschonung. Ich werde immer in der Lage sein, eine Sequenz im Schaderregergen zu finden, 21, 22 Bausteine, die sich im entsprechenden Gen im Nützling nicht findet. Also ich werde in der Lage sein, RNA-Pflanzenschutzmittel zu entwickeln, die den Schaderreger treffen, aber nicht den Nützling. Auf der anderen Seite kann ich, wenn Resistenzen entstehen, sehr, sehr schnell darauf reagieren. Ich kann schnell ein leicht modifiziertes RNA-Pflanzenschutzmittel entwickeln, dass diese Resistenz bricht, indem ich einfach die Mutationen einbaue, auch in mein RNA-Molekül, die zur Resistenz geführt haben. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit habe ich ein neues RNA-Pflanzenschutzmittel, das wieder wirksam ist. Und zum Schluss kann man sagen, RNA ist ein natürliches Molekül, wenn man das so sehen möchte, das ist es. Und könnte deswegen auch vielleicht im ökologischen Landbau Anwendung finden, der ja für den Schutz seiner Pflanzen lediglich ja natürliche Wirkstoffe einsetzen darf.
Liebe Gabriele Gritscherl, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke, es hat mir auch Freude gemacht.